Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe Erlanger Stadtgeflüster. Heute mit Dominik Beck, unserem Studiogast, und Till Stürmer. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, hallo.
Wie geht's euch?
Ja, wir müssen mal mit Dominik anfangen, unserem Studiogast. Da ist der Name Programm, wer ihn nicht kennt, kennt aber zumindest seine Firma, der Beck. Also Dominik der Beck, herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie geht's dir denn? Erzähl mal ein bisschen, unsere Hörer kennen dich nicht, sondern kennen deine Bäckertüten, denke ich. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich erstmal, wo kommst du her und wie bist du eigentlich zu diesem handwerklichen, wunderbaren Beruf gekommen?
Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ich bin 41 Jahre, komme gebürtig aus Nürnberg geboren, aber ich bin aber gleich nach der Klinik nach Tenlohe übergesiedelt.
So, schon mal gleich hier ein Insider, genau. Gut, sehr gut.
Nein, bin in Tenlohe aufgewachsen und aus Tenlohe auch nicht rausgekommen. Ja, bin jetzt seit über 10 Jahren auf jeden Fall als Geschäftsführer der Bäckerei tätig, mache das zusammen mit meinen Eltern und ja, wir hätten jetzt zu Corona-Zeiten unser 125-jähriges Jubiläum gehabt, das ist leider ins Wasser gefallen.
Wird aber hoffentlich nachgeholt, oder ja, Dominik?
Ja, hoffen wir auch.
So 23 bietet sich da wunderbar an.
Bietet sich an. Ja. Und bin quasi in das wunderschöne Handwerk hineingeboren worden und freue mich, dass ich es jetzt auch weiterführen darf.
Da würde ich gleich mal drauf einsteigen, Dominik. Ich meine, klar, deine Eltern haben die Bäckerei aufgebaut. Ja, das ist allen, glaube ich, mehr als bekannt. Aber jetzt klassische Frage. Ich meine, als Jugendlicher bist du wirklich in die Backstuben mit reingelaufen? Hast du dadurch die Affinität auch dazu gewonnen? Oder wie war es bei dir?
Ja, ich habe als Jugendlicher meine Ferien und das halbe Wochenende in der Backstube verbracht und habe meinem Onkel nachts geholfen oder auch andere Tätigkeiten übernommen. Ja, und bin damit so groß geworden.
Super interessant. Till, Frage mal an dich da draußen. Ich meine, ging es dir ähnlich in deiner Jugend, dass du auch über irgendwelche Sachen, die du am Wochenende gemacht hast, auch eine Affinität bekommen hast für das, was du heute tust?
Du meinst, ich war so viel feiern in der Gastronomie, dass ich mir dachte, das mache ich zu meinem Beruf.
Hast du sehr schön aufgenommen, den Ball, danke dir.
Ja, nein, gegen den Widerstand von, wie man sich vorstellen kann, den akademischen Eltern, die natürlich nicht so begeistert waren. Ein Junge entscheidet sich für eine Karriere in der Gastronomie. Wohlgemerkt wollte ich von Anfang an selbstständig werden und ich wollte es tatsächlich in der Gastronomie machen. Um mal kurz auszuholen, ich habe mal Jugendarbeit gemacht in der Jugend, also einen Jugendclub auch auf dem Dorf, also groß geworden, ähnlich wie du, Dominik, und habe dort einen Jugendclub geleitet. Und dieser Jugendclub war natürlich auf gastronomischen Füßen gestanden. Man hat Getränke, Kuchen, Speisen, Ähnliches verkauft, um sich über Wasser zu halten. Und das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, das möchte ich machen. So kam das bei mir. Aber jetzt zurück
genau.
Dominik. Viel interessanter.
Ja, du sprichst gerade an, Till, wenn ich ganz kurz übernehmen darf, dass jetzt ein Jugendclub in dem Tenlohe, den gibt's ja auch. Ja, klar. Und da weiß ich, hast du nicht nur einmal.
Ja, da habe ich auch die anderen Hälften meiner Wochenenden verbracht.
Also morgens sehr früh aufgestanden, um in der Backstube zu stehen und dann abends trotzdem noch feiern gehen. War das so die Kombination?
Ja, eher zweigeteilt. Eine Nacht so, eine Nacht so.
Ja, ihr hört schon ein bisschen, heute haben wir auch eine besondere Situation. Wir haben heute im wahrsten Sinne des Wortes eine Schalte. Ja, und daher ist auch Till heute nicht mit uns live hier im Studio. Also zumindest, er sitzt nicht neben uns, aber er ist natürlich, wie ihr ihn hören könnt, unterwegs. Till, meine Frage kurz an dich, bevor wir auf Dominik weiter eingehen. Alles bestens? Ist gut dort, wo du bist?
Wo ich bin, ist gerade tatsächlich keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Ich bin gerade im Urlaub und ich finde es toll, dass es klappt trotzdem. Also Technik sei Dank und deinen Bemühungen, Ulf, und Hartnäckigkeit, dass wir das technisch auf die Beine bekommen. Ich bin gerade im Urlaub auf Mallorca und sitze in einem kleinen Ferienhäuschen in der Inselmitte. Es ist außen herum extrem ruhig, man hört nur ein paar Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Es ist herrlich hier. Grüße also an das verregnete Franken gehen.
Ja, danke dir vielmals dafür. Aber wenn wir gerade schon bei Fahrmöglichkeiten sind, denn das Fliegen dorthin war bestimmt entspannt. Wir wissen alle, man kommt da in gemütlichen 2 Stunden hin. Aber jetzt habe ich die Tage wieder gelesen. Es gibt ja diese große Diskussion, was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? So, jetzt hat unser Oberbürgermeister Dr. Florian Janik einen ganz neuen Vorschlag vorgestellt, die Tage mit den Erlanger Stadtwerken zusammen. Dominik, vielleicht hast du davon schon gehört. Jetzt gibt es das 365-Euro-Ticket für Schüler auszubilden, aber nicht für die Studenten. Ja, ist natürlich dann was anderes als 9 Euro.
Auf jeden Fall, ja. Also vor allem die Idee des 365-Euro-Tickets kenne ich eigentlich eher aus Wien ist es doch bekannt geworden und da gilt es ja für die Gesamtbevölkerung. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, nur für Schüler und Auszubildende, die so eher sowieso schon subventionierte Buspreise bekommen haben.
Ja, also ich habe dann auch mir gedacht, so Moment mal, das ist ein bisschen viel oder vielleicht ein normaler Preis. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus meiner Schülerzeit. Wir hatten auf jeden Fall vergünstigter Ticket damals. Aber ich habe mir dann ein bisschen im Internet nachgeschaut und in Berlin gibt es zum Beispiel ein ganz anderes Ticket. Ja, die Berliner haben für 29 Euro ein Ticket, das jetzt von Oktober bis Dezember gilt, und zwar für alle.
Okay.
Und da denke ich mir, jetzt fängt das schon wieder an. Ja? Also in der einen Stadt so, in der anderen Stadt so und so weiter und so fort. Natürlich ist es so in Berlin, da musst du ein Abo machen für 12 Monate, aber du kannst es jederzeit kündigen. Also das ist schon so ein bisschen, sage ich mal, als Starterpaket gedacht, so wie wir es auch von verschiedenen Streaming-Anbietern ja kennen. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall ein anderer Einstieg für die Gesamtbevölkerung. Und wir wissen auch alle, klar fahren die Kiddies morgens und Mittag wieder zurück, aber Berufstätige gibt es auch. Genau. Sag mal, bist du in der letzten Zeit, Dominik, zufällig auch mal mit den Öffentlichen unterwegs gewesen?
Ja, ausnahmsweise bin ich mal wieder mit den Öffentlichen unterwegs gewesen. Da ich leider ein bisschen immobil war durch eine Sprunggelenksoperation, war ich auf einen Elektrorollstuhl angewiesen und konnte nicht selbst fahren und bin dann mal mit dem Bus in die Stadt gefahren. Ja.
Ui, das, also okay, Elektrorollstuhl. Jetzt gleich mal die Frage. Wie war es mit den Busfahrern oder Busfahrerinnen?
Busfahrer mit einer, ja? Motivation steigen sie natürlich aus und klappen dir die Rampe runter. Das ist eine, also ich muss sagen, ich Hut ab vor allen, die wirklich jeden Tag auf sowas angewiesen sind. Da weiß man das erstmal zu schätzen, wie schön das ist, wenn die zwei Beine funktionieren.
Ja. Also Daumen hoch, was die Busfahrer betrifft in Erlangen.
Auf jeden Fall.
Till, fährst du gerade auch ein bisschen Bus oder bist du eher zu Fuß unterwegs?
Ach, ich bewege mich so wenig wie möglich in meinem Urlaubsmodus hier. Natürlich nicht. Ich bin selber mit dem Bus in Erlangen relativ selten unterwegs, muss ich sagen. Ich bin aber sozusagen passiver Teilnehmer, denn mein Bürofenster geht genau raus in die Calvinstraße. Die Calvinstraße ist zwischen dem Bahnhof und dem McDonald's Hauernottenplatz-Eck da gelegen. Und da halten am Tag ungefähr schätzungsweise 120 Busse direkt vor der Tür. Normalerweise die Busfahrer, die wollen natürlich, wenn es jetzt kühler wird, auch nicht frieren. Das heißt, wenn die Busfahrer anhalten, und da haben die auch so Verweilpausen, wenn sie ein bisschen zu schnell vorher waren, müssen die da mal so ihre Zeit absitzen. Dann lassen die Motoren immer laufen. Da sind da mal so 5, 6 Busse hintereinander, die alle stramm die Dieselmotoren laufen lassen. Die Busse sind nur zu den Stoßzeiten wirklich gut belegt und sonst habe ich das Gefühl, dass viele Leute diese Busangebote gar nicht so wahrnehmen. Also ich bin da so tagtäglich, kann ich es immer so beobachten und ich glaube, da gibt es viel Optimierungspotenzial, was unsere Buslandschaft da betrifft. Sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsthema, Verkehr in Erlangen.
Das stimmt, vielen Dank. Ja, aber ich nehme, also es ist ja auch so, direkt bei dir vor der Haustür, bei dir jetzt, Till, fährt ja dann auch die 295 los, ja, und für alle Nicht-Erlanger oder Frisch-Erlanger oder wie auch immer, die sonst mit dem Fahrrad unterwegs, die 295 fährt nach?
Tennenlohe.
Und genau darüber sprechen wir heute auch. Es gibt wie immer halt auch einen Stadtteil, den wir heute mit Dominik zusammen gemeinsam besprechen. Also die Eingemeindung, wie immer sage ich euch 91058, erstmal Postleitzahl für alle, die Briefe schreiben wollen. Aber die Eingemeindung von Tenlohe war am 1. Juli 1972, also genau eigentlich vor 50 Jahren. Habt ihr dieses Jahr davon in Tenlohe auch Gebrauch gemacht und eine Feier gehabt?
So viel ich weiß, ist eine Art Festschrift gab es, glaube ich, aber eine richtige Feier wurde nicht durchgeführt, weil das auch wieder mit diesen Corona-Beschränkungen noch zusammengefallen ist und da war die Motivation des Ortsberates anscheinend noch ein bisschen verhalten.
Ja, da kann ja nochmal nachgelegt werden. Wir können ja mal an der Stelle aufrufen dazu, dass die Leute sich dann nochmal bei so einem schönen Ereignis Gedanken machen. Also es leben ja knapp 5000 Menschen in Tenlohe. Mit dem Auto bist du, sag ich mal, gut 10 Minuten, Viertelstunde in der Innenstadt, mit dem Bus ähnlich schnell. Und das Schöne ist ja, wenn man jetzt im Ortskern mal von Tenlohe hinschaut, da gibt's ja diesen Skulpturengarten. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Also Dieter Erhard war der Künstler, der das Ganze damals ja initiiert hat, 1994. Aber es stehen wirklich 80 Kunstwerke in ganz Tenlohe verteilt. Gehst du da öfters mal dran vorbei? Hast du die auch schon mal gezählt?
Dran vorbei gehe ich sicher. Manchmal auch unbemerkt wahrscheinlich, aber gezählt habe ich sie noch nicht. Aber es bereichert auf jeden Fall das Ortsbild.
Und das Schöne ist halt daran, was die meisten auch nicht unbedingt wissen, Tenlohe, wie gesagt, war ja vor vielen Jahren noch nicht Bestandteil der Stadt Erlangen, hatte aber da Verbündete. Und Till, du wirst es nicht glauben, Frauenaurach kriegen Brunnen und andere Gemeinden, ja, die wollten sich eigentlich mit Tenlohe zusammenschließen und gar nicht unbedingt in die Stadt ein irgendwie sich ja mit koppeln. Und da haben ja, wir ja schon die ein oder anderen Stadtteile gehabt. War dir das bekannt?
Nee, das war mir nicht bekannt, aber es ist so, es ist sehr menschlich und verständlich, dass man so mal seine Eigenständigkeit behalten möchte und eben nicht vom größeren Nachbarn praktisch geschluckt werden möchte. Aber ob das immer sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, im Falle jetzt von nicht nur Kriegenbrunn, Frauenauer, sondern auch Tenlohe, hat sich, glaube ich, am Schluss für einen Gewinn für alle Seiten herausgestellt. Ich glaube, es tut der Entwicklung gerade von kleineren Orten wahnsinnig gut, wenn sie eben an die Power angeschlossen werden können, die eben größere Städte mit sich bringen. Nicht nur nahverkehrsmäßig, sondern auch stadtentwicklungsmäßig und so weiter. Ich denke, das ist wahr, also ist eigentlich eine Feierstunde. Schade, dass das nicht so zelebriert wurde.
Ja, gerade weil der Standort Tenlohe als Innovations- und Gründungszentrum für die ganze Metropolregion sehr bekannt ist. Dominik, bei dir gleich nebendran, im wahrsten Sinne des Wortes, das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen und der Lehrstuhl für Kunststofftechnik. Es ist sogar noch das Geografische Institut der Universität Erlangen auch mit dabei. Mensch, da ist ja unglaublich viel Innovationskraft bei dir. Tauscht ihr euch da aus? Hast du da auch die verschiedenen Verantwortlichen getroffen? Und wenn, was habt ihr euch da so gegenseitig bereichert?
Ja gut, man trifft sich natürlich mit den Nachbarn, aber fachlich gibt es da jetzt gerade bei uns jetzt nicht allzu viel zum Austauschen. Aber weil du ja gerade vom Fraunhofer-Institut gesprochen hast, was viele ja auch nicht wissen, das MP3 wurde ja auch in Tenlohe beim Fraunhofer mit erfunden zumindest.
Ja, das stimmt wohl. Aber wenn es jetzt um Technik geht, ich meine, ihr arbeitet ja unglaublich viel natürlich in euren Fertigungsstätten auch mit Technik. Also da gibt es keinen Bezug oder kann man daraus, sag ich mal, auch als Testversion vielleicht das eine oder andere mal einbauen in den Ablauf eurer Produktion?
Ja, also natürlich haben wir auch viel Technik und Innovationen, aber leider nicht unbedingt die Schnittmengen mit unseren direkten Nachbarn.
Ah, okay. Ja.
Aber die kommen bestimmt mal zum Brötchen essen vorbei.
Das auf jeden Fall.
Filiale dort.
Da wird der ein oder andere sicher in der Mittagsschlange stehen und sich sein Essen holen.
Ja, ja, ja. Naja, klar. Ich meine, die ist ja gerade in aller Munde. Ne? Wir haben ja die Situation der aktuellen Strompreise, der unglaublichen Kosten. Mhm. Und jetzt sei doch mal so ganz frei, zumindest soweit du möchtest. Wie sieht es denn bei euch wirklich gerade aus? Also es ist natürlich gerade eine große Kalkulationsstunde wahrscheinlich und wie plant ihr denn jetzt die kommenden Monate?
Ja, also gerade in dieser Richtung ist eine ganz schwierige Zeit. Bisher war es so gehen wir zumindest in meinem kurzen Berufsleben war es bisher so, entweder ist in einem Jahr ein Rohstoffpreis gestiegen, aber dann auch nur der eine und nicht der andere. Oder die Personalkosten sind gestiegen oder. Aber im Moment ist alles auf einmal. Die Personalkosten steigen immens, die ist auch in Ordnung, es wird alles teurer. Die Leute müssen für anständige Arbeit auch anständiges Geld verdienen, da stehe ich voll dahinter. Aber es kommt ja nicht nur das, das Mehlkoststand heute ist doppelte wie vor einem Jahr. Zucker geht jetzt im Oktober auch nochmal 50% der Preis hoch. Kaffee ist 20 bis 30% gestiegen. Also die Rohstoffpreise gehen durch die Bank, durch die Decke. Aber das kriegt ja der Verbraucher auch mit, wenn er seinen Einkaufswagen voll macht. Also das kommt ja überall an. Dann kommt dann auch noch die Energiepreise. Strom wird teurer, Gas ist teurer. Jetzt kann man sagen, wenn man langfristige Verträge abgeschlossen hat, dann profitiert man noch eine Zeit lang davon. Aber das haben ja bei weitem nicht alle. Und irgendwann ist dieser Vertrag auch zu Ende und die Preise schlagen voll durch. Und gerade bei kleineren Betrieben, die keine Preisabsicherungen machen konnten, wenn die jetzt Stand heute das Achtfache an Strom- oder Gaspreisen zahlen, dann wird es wirtschaftlich schon ziemlich eng bei denen. Und wir stehen auch vor einem Punkt, alles gut, alles fein, wir kommen hin, aber wie weit kann ich diese Preisentwicklungen denn an meinen Gast noch weitergeben, dass er sich das auch noch leisten kann und will? Also da geht es ja oft gar nicht mehr ums Wollen, sondern kann er sich das noch leisten?
Tja.
Dominik, das ist mal ein krasser Einblick. Vielen Dank dafür. Ich glaube, viele Menschen, die sich klar über die steigenden Preise aufregen und wundern, machen sich das gar nicht klar, was da alles dahinter steckt und wie diese Preise zustande kommen. Gerade aus der unternehmerischen Sicht geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man versucht, den größten Profit daraus zu schlagen, sondern es geht natürlich darum, einen riesen Kostenapparat zu handeln und dabei, so wie du sehr schön sagst, Mitarbeiter fair zu entlohnen. Und entsprechend auch der Inflationsrate, genau, dass sie sich auch weiterhin noch ihren Einkaufskorb leisten können.
Wenn man sich zum Beispiel anschaut beim Unternehmen oder bei der durchschnittlichen Bäckerei, dass wir dabei bleiben, hast du ungefähr allein für die Personalkosten, sind ungefähr 50% vom getätigten Umsatz sind nur Personalkosten. Und wenn jetzt die Personalkosten auch durch die Inflation um 10% steigen, dann hat es einen ganz schönen Hebel. Und dann kommen noch die Rohstoffpreise, Energiepreise dazu. Also da wird es schon für viele richtig eng.
Wir hatten ja diese fürchterliche Aussage von unserem Bundeswirtschaftsminister Herrn Habeck, der sagte, naja, wenn mal eine kleine Bäckerei vorübergehend keine Brötchen backt, dann ist das nicht zwingend eine Insolvenz, sondern ist dann halt eine Art Betriebsstilllegung. Siehst du das auch so? Würde das ein kleinerer Betrieb schaffen, mal eine Zeit lang wegen zu hoher Kosten die Produktion einzustellen und es trotzdem überleben?
Nein, glaube ich nicht, dass er das schafft, weil die laufenden Kosten wie Mieten und Gehälter, die laufen ja weiter, weil was soll der kleine Betrieb oder auch der große Betrieb denn machen? Und das nächste ist ja gerade bei Bäckereien oder auch bei Lebensmittelbetrieben, es ist ja nicht so, wenn ich sage, ich kaufe mir heute kein neues Auto, sondern warte noch ein halbes Jahr, dann mache ich den Umsatz halt in einem halben Jahr, aber die Brötchen, die ich heute nicht esse, die esse ich nicht morgen auch noch. Also das ist den Umsatz, den ich heute nicht mache, den mache ich gar nicht mehr. Und es war ja jetzt erst wieder in der Zeitung gestanden von einem kleinen Metzger in Nürnberg, der jetzt aufgehört hat, weil er gesagt hat, er hat die Ersparnisse durch und seine Altersvorsorge greift er jetzt nicht auch noch an und es geht einfach nicht mehr. Also das, was der Herr Habeck da gesagt hat, kann ich so nicht unterschreiben. Jetzt halte ich den Herrn Habeck aber nicht für so blöd, dass er das wirklich glaubt, was er gesagt hat. Aber wenn er so gestresst und unausgeschlafen ist, sollte er sich halt vielleicht überlegen, ob er unbedingt in eine Talkshow gehen muss.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und jetzt habe ich ja auch gesehen, der Steffen Müller war ja auch bei dir die Tage. Ja. Und habt ihr euch bestimmt auch über diese Themen unterhalten.
Selbstverständlich.
Wie ist denn da seine Sichtweise? Also er war ja jetzt ja nicht nur um Händeschütteln vor Ort, sondern er war ja auch da, um mit dir über die ernsthafte Situation zu sprechen. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen, bitte?
Ja, selbstverständlich. Also es war ja nicht nur Stefan Müller da, ich hatte ja auch Vertreterinnen und Vertreter von den Grünen da, Herr Zwanziger, eine Kollegin war da. die sind sehr interessiert, hören sich die Probleme auch an. Die Lösungsvorschläge sind oder die Lösungsmöglichkeiten sind natürlich auch immer sehr begrenzt. Vor allem, da hängt ja immer so viel dran und ja, man fühlt sich schon ernst genommen, aber wirklich passieren tut wenig.
Aber herrscht denn ein Konsens jetzt? Also Stefan Müller für unsere Hörer nur ist unser CSU-Bundestagsabgeordneter für unseren Wahlkreis. Herr Zwanzigers für die Grünen im Bayerischen Landtag. Gibt es da so einen erkennbaren Konsens über die Grenzen der Parteien hinweg? Es muss was passieren, es muss was getan werden, sonst rennen wir hier auf, so wie du sagst, im Prinzip ja, wird das ja eine Pleitewelle nach sich ziehen. Ist es da so ein bisschen so ein Zusammenhalt spürbar oder streiten sich die Parteien auch noch um den richtigen Weg, wie man die Krise bewältigen könnte?
Naja, von der Grundausrichtung, dass was passieren muss, oder da herrscht schon Konsens, aber sagen wir so, die Wahl der Waffen, wie das zu bekämpfen ist, wird schon deutlich differenzierter gesehen. Vor allem, aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist jetzt auch, dass der vielgerühmte deutsche Mittelstand irgendwie immer durchs Raster fällt. Also die Großindustrie, gibt's Pakete, wie die geschützt werden, aber der ganz Kleine wird eh vergessen, aber auch der deutsche Mittelstand fällt durch. Und wenn man überlegt, wie viele Handwerksbetriebe es gibt mit 5 bis 10 Mitarbeitern, wenn man die alle aufsummiert, dann stellen die wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze zur Verfügung wie die Industrie, aber da denkt keiner dran.
Ja, und jetzt sagst du das ja. Also ich meine, ihr habt ja wie viel, 1500 Mitarbeiter?
Ja, in etwa 1500 Mitarbeiter.
Genau. Und jetzt stehst du ja noch mit einer anderen Manpower dahinter, ja, und hast auch andere Möglichkeiten. Aber wenn wir das von dir hören, dass das jetzt auch so kritisch ist für den Mittelstand, ganz ehrlich, ich meine, planst du jetzt auch schon offiziell zumindest Reduzierungen von Produktionsabläufen oder wie ist denn wie geht ihr jetzt mit der Situation um?
Ja, wir haben also mit der Situation allgemein, wir müssen natürlich das Sortiment überprüfen, was leistet sich der Kunde, was will er sich nicht leisten. Hauptsächlich unser größtes Problem ist im Moment eigentlich, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, um die Ladenöffnungszeiten hundertprozentig gewährleisten zu können. Es entspannt sich wieder ein bisschen, aber gerade über die Sommermonate mussten wir auch viele Filialen früher schließen. Manche, 2, 3 haben auch ganz geschlossen über die Ferien, weil uns einfach die Mitarbeiter fehlen. Also das ist die Planung macht uns eher die Schwierigkeiten haben wir eher bei der Planung. Aber auch bei den gestiegenen Kosten, wir sind am Nachdenken, aber wir müssen Stand heute noch nichts zwingend ändern.
Das ist auch ein ganz klarer Aufruf, würde ich jetzt mal an der Stelle gerne aufnehmen, eine nach draußen. Also wenn ihr jemanden kennt, der im Bäckerhandwerk tätig sein möchte, im Verkauf tätig sein würde, da sucht ihr auf jeden Fall Leute, ja?
Immer gerne. Wir suchen im Verkauf, in der Backstube, in der Verwaltung, überall. Was mich immer ein bisschen ärgert, aber das ist ein Problem, das haben wir schon die letzten 10, 20 Jahre. Die Handwerksbetriebe finden keine Auszubildenden mehr und 2 Wochen später steht dann in der Zeitung, wie viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.
Das glaube ich.
Ja, woher kommt das, Dominik? Was glaubst du? Warum haben wir so mit einem Mitarbeitermangel zu kämpfen, wo wir doch eigentlich genug Menschen da wären, die theoretisch da arbeiten könnten. Wo siehst du die Gründe, dass ihr keine Mitarbeiter findet oder zu wenig Mitarbeiter?
Ja, das ist ja nicht nur ein Problem bei uns, das ist ja ein Problem, gesamtgesellschaftliches Problem mittlerweile durch alle Branchen hinweg. Ich glaube einfach gerade, warum es gerade jetzt die Bäcker oder auch die Gastronomie so stark trifft, ist das Problem, dass gerade bei den, ich sage jetzt mal, das sind ja auch durchaus geht ja eher Richtung Geringverdiener und nicht Großverdiener, dass denen Menschen einfach von ihrem Bruttolohn viel zu wenig übrig bleibt. Die können das Arbeiten muss sich ja irgendwo lohnen. Wenn ich sage, ich kann daheim bleiben und fürs Daheimbleiben habe ich vielleicht bloß 200 Euro weniger, dann muss ich sagen, ich finde es nicht gut, aber irgendwo kann ich die Argumentationskette dann auch irgendwo verstehen. Also ich glaube, im Moment haben wir ja weniger das Problem, dass wir irgendwelche sozialen Härten abfangen müssen, weil die Leute keine Arbeitsstellen finden, sondern eigentlich müssten wir für die Wirtschaft schauen, wie kriegen wir die ganzen freien Arbeitsplätze besetzt.
Also die falschen Anreize gesetzt von der Politik.
Ja.
Die Tendenz zum
Natürlich
Grundeinkommen, zum bedingungslosen
Ja, natürlich kann man das nicht alles über einen Kamm scheren und man muss das immer im Einzelfall betrachten, aber von der Grundausrichtung glaube ich eher, dass wir, wenn wir es volkswirtschaftlich betrachten, dass wir eher Anreize schaffen müssten, dass die Leute die offenen Stellen wieder besetzen möchten.
Ich meine, das ist natürlich dann aber auch sehr, sehr positiv jetzt von euch als Familie und auch als Unternehmen, dass ihr über all die Jahre hinweg immer viele Engagements gezeigt habt. Ja, also jetzt ist die Situation natürlich gerade, wir haben sie jetzt mehrmals beschrieben, ja, aber ihr habt trotzdem in den letzten 2-3 Jahren immer weiter die Engagements, die ihr vorher auch schon gefahren habt, weitergeführt. Und einfach nur zu erwähnen, ich meine, im Sport seid ihr aktiv, ihr seid in der Kultur, wenn Musikveranstaltungen sind, das ist ja unglaublich, was ihr da als Familie sagt, da sind wir auf jeden Fall dabei und wir reden jetzt wirklich davon, dass das nicht gezielte Vereine oder Aktionen sind, sondern man findet euch eigentlich immer. Werdet ihr das weiterführen? Werdet ihr das ein bisschen reduzieren müssen? Wie ist da denn die Situation?
Nee, eine gewisse Reduktion muss man schon machen, aber wir haben schon versucht, das so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, weil gerade auch in der Zeit während Corona hat sich ja bemerkbar gemacht, wie wichtig die Arbeit der Sportvereine oder anderen ehrenamtlichen Vereine, wie wichtig das gerade im Jugendbereich ist, dass da nicht alles stillsteht, weil jeder, der Kinder hat, hat ja gemerkt, die 2 Jahre zu Hause haben den Kindern nicht wirklich gut getan und die Arbeit der Sportvereine ist in dem Bereich wirklich nicht hoch genug einzuschätzen und deswegen muss es auch unterstützt werden. Und deswegen ist es unser Ziel auch nicht nur immer zu sagen, ich will jetzt zum Beispiel beim Club auf der Bande stehen, sondern es geht eigentlich eher darum, unterstützen, irgendwie das Ehrenamt zu unterstützen, den Jugendbereich zu fördern. Da sehe ich den Fokus eher drauf.
Ja. Ich habe auch gesehen, dass
also, da muss ich ganz kurz einhaken, ein riesengroßes Kompliment dafür, was ihr da für eine Arbeit macht, gerade insbesondere im Jugendbereich, auch im schulischen Bereich, unter Veranstaltungen, Kinder und jugendliche Wettbewerbe zu unterstützen. Also immer sieht man in der Liste der Sponsoren unter anderem das Logo des Beck. Also muss ich sagen, Thumbs Up ist ein großartiges Engagement. Ich bin mir sicher, dass die Stadt da ohne euch wesentlich weniger Angebot fahren könnte oder weniger qualitatives Angebot fahren würde. Also im Namen von vielen Kindern, Jugendlichen, Sporttreibenden und Ehrenamtlichen, vielen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank.
Ich finde auch eure Aktion, die ihr immer so macht mit den Kindern, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Gerade das Thema Kinderbacken habe ich mir jetzt mal herausgezogen. Das passt ja genau in die Richtung, wie Till auch gerade schon erwähnt hat. Wie viele Kinder sind denn dann dort? Oder ladet ihr die bei euch in die Produktionsstätten ein? Und wie viele Kinder kommen da? Und macht ihr das jetzt gerade auch in diesem Jahr weiterhin und auch jetzt im Winter? Und können sich da Leute auch melden?
Ja, also wir bieten jedes Jahr verschiedene Termine an zum Kinderbrezen backen, Kinderplätzchen backen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es sind immer so Gruppen von 20 Kindern, weil es muss ja auch irgendwo handelbar bleiben. Und da kann sich jeder anmelden, der Interesse hat, kann seine Kinder vorbeibringen und dann werden die von unseren Bäckern betreut und können dann da ihre eigenen Plätzchen, Brezen oder was halt auch angeboten wird, backen. Was wir auch machen, ist jetzt wieder im November, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass Freitag, glaube 25. November, habe es aber nicht ganz im Kopf, auch wieder ein Stollenbackfest, da kann jeder vorbeikommen und kann seinen eigenen Stollen bei uns backen für einen kleinen Unkostenbeitrag, der aber unserer Kinderstiftung zugutekommt. Und nebenbei ist dann noch ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, wo jeder Glühwein trinken kann, während sein Stollen im Ofen ist.
Das hört sich prima an. Ich denke mal, alle Informationen kriegt man auf der
Beck-Webseite,
ansonsten über Social Media.
Genau.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, eure Kinderfondsstiftung. Lass uns mal darüber ein bisschen sprechen. Es ist ja auch eine Stiftung, die schon viele, viele Jahre da ist und unglaubliches Engagement dahinter steckt und auch Partner sich mit euch gemeinsam an die Projekte rantrauen bzw. rangehen. Erzähl doch ein bisschen, wie das gestartet ist und wie es heute weitergelebt wird.
Okay, also diese Kinderstiftung wurde gegründet als der Beck Kindervorstiftung, damals auf Initiative meiner Eltern, hauptsächlich meiner Mutter, weil wir gesagt haben, es geht auch darum, der Gesellschaft auch was zurückzugeben. Wir haben uns da darauf geeinigt, dass wir uns aber fokussieren auf Kinder und Jugendliche aus der Region, weil wir haben gesagt, es gibt genug Angebote, die auf der Welt sich engagieren und wir haben gesagt, es gibt auch genug Kinder und Jugendliche vor der Haustür, die auch die Unterstützung brauchen. Daraufhin haben wir diese Stiftung gegründet. Es ist eine Stiftung, die die Gelder, die dann verwendet werden, jedes Jahr aufs Neue einsammeln muss, durch Aktionen, durch freiwilliges Engagement. Und unsere Mitarbeiter unterstützen uns da auch tatkräftig bei den vielfältigen Aktionen. Und das eingesammelte Geld wird dann in der Region auch in diversen Projekten wieder zugute gekommen.
Jetzt, Till?
Ich bin noch immer hier.
Ja, genau, ich dachte es mir gerade. Wollte uns noch mal kurz schauen. Dann. Genau. Ja, das heißt also, ihr unterstützt, ich wollte eigentlich die Frage an Till stellen, jetzt habe ich es. Till, hast du auch schon mal an so verschiedenen Aktionen von der Kindervorstiftung teilgenommen? Hast du das auch schon selber erlebt?
Nein, habe ich nicht, aber ich finde die Idee ganz großartig, eben besonders Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen und zu fördern. Ganz wie du sagst, Dominik, es gibt wirklich viele internationale Hilfsprojekte für alle Dinge, die halt so in den Medien auch mal wieder hochgekocht werden und dann auch wieder verschwinden. Hier über die Jugendlichen vor Ort, die auch ihre Bedürfnisse haben, spricht keiner. Und das landet auch nicht in der Zeitung. Und trotzdem macht ihr über so einen langen Zeitraum hinweg, haltet ihr das Engagement auf. Oben eine große, großartige Sache, wirklich unterstützen zu werden.
Also
wie kann man denn diese Kinderfondsstiftung unterstützen?
Also wir haben in jeder Filiale haben wir zum einen Spendenboxen stehen. Also wenn jemand sein Wechselgeld loswerden will, sehr gerne. auf der anderen Seite bieten wir natürlich solche Aktionen an wie das Stollenbergfest. Kann jeder vorbeikommen, wie gesagt, sein Stollenbacken. Oder verschiedene Aktionen wie Bücherverkäufe auf Marktsonntagen, da gehen dann unsere Mitarbeiter hin, die sich engagieren wollen. Dann haben wir einmal im Jahr machen wir den sogenannten Happy Day, da verkaufen wir unsere Nussschnecken zugunsten der Kindervorstiftung, also die gesamten Einnahmen gehen dann zugunsten der Stiftung. Und da wir fahren viele solche Aktionen übers ganze Jahr und ja, ist im Schnitt schaffen wir es, so circa 100.000 Euro im Jahr zu generieren und die werden dann wieder verteilt. Ein großes Projekt, was wir über lange Jahre gemacht haben, war eine integrative Fahrradwerkstatt in Nürnberg zusammen mit Don Bosco. Da ging es darum, quasi Kinder und Jugendliche aus Vierteln, die nicht so gut betreut werden vom Elternhaus, die dann quasi nachmittags nach der Schule auch eine Anlaufstelle zu bieten. Und da war dann ein Erzieher, der ein handwerkliches Geschick hatte und hat dann mit denen alte Fahrräder repariert und versucht wieder an den Mann zu bringen. Da konnte auch die Bevölkerung hinkommen, sich ihre Fahrräder reparieren zu lassen. Und so haben die ihre Aufgaben gefunden und auch gelernt, auch ein bisschen Struktur ins Leben zu bringen. Oder im Moment unterstützen wir auch, das ist ein Therapiehof Leila, nennt sich das. Das ist so Reittherapie für schwerbehinderte Kinder. Das Problem ist bei solchen Einrichtungen immer, es finden sich immer sehr viele Sponsoren, die mal so eine Stunde sponsoren. Aber dass so ein Reiterhof auch Unterhaltskosten hat, dass das Pferd was zum Essen braucht und so weiter, das will dann immer nicht finanziert werden. Und da sind wir jetzt auch eingesprungen und sind da jetzt im zweiten Jahr in der Unterstützung. Und viele solche Projekte machen wir.
Wenn du jetzt den Reiterhof ansprichst, ist das der Reiterhof, der auch in Tenloe ist?
Oder? Nein, das ist okay. Der Reiterhof in Tenloe ist ein ganz normaler Reiterhof. Okay. Das ist ein Therapiehof, der ist hinter Nürnberg, der ist wirklich spezialisiert auf Therapie.
Okay. Ja, also ihr hört ja, es ist echt erwähnenswert, nicht nur, sondern also für alle da draußen, die da Interesse haben, auch als Unternehmer mit zu wirken, um mit Dominik gemeinsam in seiner Familie dort solche Projekte voranzubringen. Ja, ihr findet das natürlich auf der Beck Kinderstiftung.
Halt, nicht, dass jetzt jemand nach der Beck Kinderstiftung sucht, wird er nichts mehr finden.
Ja.
Also auf unserer Homepage kann man sich ja informieren. Die Stiftung heißt jetzt allerdings Alexander Beck Kindervorstiftung. Wir haben die vor einigen Jahren in Erinnerung an meinen Bruder dann umbenannt.
Und dann könnt ihr euch da sehr gerne nicht nur die Kontaktdaten rausnehmen, sondern nehmt den Hörer in die Hand und nehmt Kontakt auf, gerne auch mit Dominik Beck und seid als Unternehmer mit dabei, wenn es eben um solche wichtigen und gerade auch Kinderprojekte geht hier in der Region. Es ist natürlich auch so, in Tellenlohe gibt es für Kinder zum Glück auch einige schöne Ausgangspunkte wie das Walderlebniszentrum. Jeder, der schon mal den Eichhörnchenpfad selber erlebt hat, hat sich auch gedacht, wie soll das denn funktionieren? Und da wäre jetzt auch meine Frage an dich. Du hast ja Kinder und jetzt, wie oft musst du denn eigentlich diesen Walderlebnispfad durchlaufen?
Also es muss ja nicht immer ich durchlaufen, meine Frau ist ja auch noch da, aber wenn es nach meinen Kindern geht, dann müssen wir einmal die Woche durch.
Einmal die Woche gleich, ja. Okay. Nein,
aber alle zwei, drei Wochen sind wir sicher mal.
Ja, also
ist ja glücklicherweise bei uns direkt vor der Haustür.
Das stimmt wohl, dann könnt ihr noch wahrscheinlich auch zu Fuß hingehen, ne?
Ja klar, aber das ist wirklich für alle Menschen mit kleinen Kindern oder auch großen Kindern in Erlangen ist auf jeden Fall ein Ausflug wert.
Till, dein Sohn ist ja schon ein bisschen älter, aber du warst bestimmt da auch schon öfters, oder?
Ja, eher öfter als ich, denn er ist tatsächlich auch mit der Schule und mit Freunden in Freundesgruppen und zu Kindergeburtstagen und so weiter. Also ist einer nicht nur der Lieblingsplätze von mir, sondern von meinem Sohn auch in der Stadt, womit wir eigentlich schon unsere Rubriken wieder abgefrühstückt hätten, lieber Ulf. Hast du noch einen anderen Lieblingsplatz mitgebracht zu dieser Folge oder vielleicht sogar einen Veranstaltungstipp?
Ja, also wir haben natürlich gerade, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein kleines Volksfest in Bayern. Das soll jetzt aber kein Veranstaltungstipp werden, sondern was mich da lieber interessiert an dem Thema, ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt davon, Oktoberfest, ja, Wiesn 22, ist natürlich nur ein Scherz, aber jetzt haben wir uns ja vorher mal natürlich Gedanken gemacht, was kostet so eine Maß, ne? Und da jetzt meine Frage an Dominik, was ist denn deine Einschätzung, nachdem du ja weißt, was auf dem Berg die Maß gekostet hat, was kosten die Maß jetzt auf dem Oktoberfest?
Oktoberfest, also ich weiß es wirklich nicht, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber aus dem Bauch raus rechne ich so 15, 16 Euro bestimmt.
Ja, das ist, glaube ich, die Tendenz, wo es denn nächstes Jahr hingeht. Also sie kostet so zwischen 12,60 und 13,80.
Echt?
Ja. Schnäppchen.
Schnäppchen.
Na, da kann man sich auf gar keinen Fall irgendwie einen Kasten Bier kaufen oder sowas. Ich weiß nicht, auf der Eltersdorfer Kerwa, wie wir jetzt da in den letzten Tagen da die Maß gekostet hat. Aber hier, Till, das sind schon satte Preise.
Das sind satte Preise, aber wie es der beim Bäckerhandwerk geht, so geht es der Gastronomie und den Festwirten natürlich ähnlich. Also eingepreist wird in diesem Bierpreis natürlich alles, was man da zu sehen, zu hören und zu fühlen bekommt und auch alles dahinter. Sämtliche Logistik, allein der Aufbau, Abbau, Personalkosten, Bands, Technik, Sicherheit, Kassensysteme, alles muss über den Bierpreis finanziert werden und dann fällt er natürlich entsprechend aus. Und wenn die Preise und die Rohstoffpreise so nach oben gehen, inklusive aller Beschaffungspreise, dann kommen da, und auch damit rechne ich übrigens für die nächste Bergkirchweih in Erlangen, Preise für die Maß von rund 14 Euro raus. So, das ist das, was wir momentan hochrechnen. Wir haben es noch nicht auf den letzten Cent kalkuliert, aber in dem Bereich werden wir vermutlich auch nächstes Jahr hier in Erlangen landen.
Ja, dann ist ja immer bekannt, wenn man aufs Oktoberfest geht, dann isst man meistens noch ein halbes Händel. Und ihr beiden, ja, ich mal die Frage, ihr dürft ihr beiden einen Tipp abgeben, was kostet so ein halbes Händel dieses Jahr auf der Wiesn? Kleine Quizrunde hier.
Nicht ganz schlecht. Ich würde sagen 10 Euro ein halbes
Händel. Ja, 10, 12 Euro hätte ich auch
gesagt. 28 Euro.
Wie bitte?
Ja. Aber da kriegst du, glaube ich, noch ein Brötchen dazu. Also es ist schon mit Brötchen. Ah. Ne? Also nicht nur das halbe Händel.
Ja, dann.
Ja. Meistens, manche essen ja auch Gans oder so oder Braten. Da habe ich jetzt nicht 100% die Preise und die sage ich jetzt auch einfach mal so raus. Die sind so um die 60 Euro, je nachdem, in welchem Zelt du bist. So, das heißt auf gut Deutsch, wir rechnen mal kurz hoch. Eine Maß, mehr geht nicht, weil du brauchst ja noch mindestens was zu essen. Dann bist du mal ganze bei Schlappe, ja, so 40, ein bisschen mehr als 40 Euro. Und hast aber vielleicht jetzt gerade mal eine Stunde auf der Wiesn verbracht. Also, so viel zu dem größten Oktoberfest der Welt. Schöne Grüße nach München. Ist alles prima. Macht schön weiter. Super Spreader-Event ist garantiert. Wie wir gelesen haben. Aber so durchseuchen wir uns alle. Dadurch haben wir vielleicht mit dem C weniger Probleme im Herbst. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Nämlich am Wochenende findet in Erlangen am 1.10. der CSD statt. Und das ist keine Partei, Till, wie du uns gleich verraten wirst.
Der Christopher Street Day. Meine Wurzeln hat er tatsächlich in der Christopher Street in den USA. Dort gab es dann gab es Kundgebungen dafür, dass jemand aufgrund von seiner Homosexualität angefeindet und mit Gewalt übersät wurde. Daraufhin gab es Proteste dagegen in der Christopher Street. Jetzt leider kann ich euch nicht die Stadt sagen. Hier ist eine große Wissenslücke dazu. Aber daher kommt der Name. Also es ist die Parade der queeren Community, der Lesben, der Schwulen, der Homosexuellen in unserer Gesellschaft, die zeigen wollen, wir sind da, uns gibt es, unter dem Motto Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Wollen sie sich sichtbar machen? Und das ziemlich laut, ziemlich bunt, ziemlich schrill. Ulf, du hast noch ein bisschen recherchiert dazu. Was wird und was ist der Hintergrund?
Ja, also am 1.10., wie gesagt, ab 13 Uhr wird dann der Demozug, da finde ich irgendwie die Bezeichnung nicht so ganz passend, also ich würde das jetzt mal streichen und sagen, das ist der Christopher Street Day Zug, der quer durch Erlangen geht, stattfinden. Und auch als Schirmherr hat sich auch Florian Jannik hier klar positioniert. An der Stelle finde ich das auch wichtig zu erwähnen, denn wenn von oben das schon mal gleich so unterstützt wird, und zwar ist es ja jetzt nicht was Neues, sind wir mal ganz ehrlich, ja, das gehört einfach mit zu unserem Alltag mit dazu. Schrill, laut, bunt soll die Party werden. Es gibt verschiedene Nürnberger Stadträtinnen, die auch noch als Drag Queen da mit dabei sein wird. Also für alle, die das noch nicht mal live gesehen haben, sondern nur im Fernsehen oder auf Videos, ja, geht mal raus in Erlangen am 1.10. ab mittags und genießt es, weil ich kann mir gut vorstellen, abgesehen von bunten Farben und guter Stimmung, dass da auch bestimmt gute Musik gespielt wird und auch getanzt wird und einfach Freude ausgestrahlt wird. Und daher, ja, sind wir mal gespannt, wenn es dann am 1.10. in Erlangen auch ein bisschen bunter zugeht.
Ja, aber ich darf mal einwenden, und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ist es denn, so wie du sagst, ist das überhaupt noch eine Demonstration? Ist es nicht vielmehr schon eine Party, ein sich zur Schau stellen, ein auch durchaus provozieren, indem man noch lauter, bunter, schriller wird? Und dann ist meine Frage, die sich stellt, eigentlicher Hintergrund ist das Ziel doch eine uneingeschränkte Gleichstellung in der Gesellschaft, wo das überhaupt kein Thema ist, in welcher sexuellen Ausrichtung jemand sich zu Hause fühlt, sondern eigentlich eine wunderbare Nebensache ist. Und hier ist meine Frage, dient das der Sache dann wirklich? Ist es nicht viel besser, wenn jemand wie, ich will mal an Herrn Wowereit erinnern, der einfach in einem Nebensatz sagte, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und dann wieder zur Tagesordnung überging. Ob das nicht viel mehr der ganzen Sache und der Idee dahinter dienlich ist, zu sagen, hier geht es um absolute nachfragelose, uneingeschränkte Gleichstellung. Wie seht ihr das?
Ich glaube auch, umso selbstverständlicher man das Thema macht, umso leichter findet es auch Anklang in der Gesellschaft. Umso mehr ich mich als was Besonderes darstelle, umso mehr Gegenwind bekomme ich auch.
Ich sehe das genauso.
Also könnte es sein, dass sich Menschen auch provoziert fühlen?
Bestimmt, wobei ich sage, das ist jetzt kein Grund, es soll jeder nach seiner eigenen Art und Weise glücklich werden. Also das als Provokation zu empfinden, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich glaube, wenn man sowas wie eine Monstranz vor sich herträgt und sich dann als was Besonderes verkauft, das ist ja genau das Gegenteil, was diejenigen, die auf diese Demo gehen, erreichen wollen. Die wollen ja eigentlich die Gleichstellung und nicht als was Besonderes gelten.
Ja, denn Erlangen ist eine wunderbare Stadt, offen aus Tradition und ist tatsächlich auch sehr tolerant und sehr integrativ. Dennoch kommt man immer mal wieder in Berührung oder bekommt es auch mal wieder mit, dass in Teilen der Gesellschaft auch zum Teil offen ausgetragene Homophobie gibt. Insofern ist die Arbeit und auch das Bewusstsein dafür zu schärfen wahnsinnig wichtig. Aufklärung auch bei Jugendlichen, dass sie eben nicht in diese Stereotypen, die vor 50 Jahren irgendwie gang und gäbe waren, wieder reinfallen, sondern es eben auf eine uneingeschränkte Gleichstellung hinausläuft. Das Ganze am besten ohne große Provokation. Vielleicht muss man beim einen oder anderen Bevölkerungsmitglied sensibler an das Thema rangehen. Aber ich denke, das wird uns gelingen. Und wenn die hohe Politik der Stadt das auch mitträgt, ist das umso besser.
Dann freuen wir uns jetzt alle mal auf das Wochenende. Was sonst noch stattfindet, findet ihr natürlich jetzt nicht bei uns auf unserer Webseite beziehungsweise bei unseren Social-Media-Kanälen. An der Stelle auch nochmal ganz kurz aufgerufen. Wie gesagt, der 1000. Follower bei Instagram bei uns, ja, der wird live ins Studio eingeladen. Dieses Angebot gilt immer noch. Teilt es, macht es nach draußen publik. Und zum guten Schluss, Till, hast du noch einen wunderbaren Wortwanderer aus unserer neuen Rubrik mitgebracht. Und die, da bin ich echt mal gespannt, was dann Dominik gleich sagen wird, wenn du ihm diese Frage stellst.
Also bevor wir zu unserer Rubrik Wortwanderer kommen, muss ich natürlich noch die Rubrik Gastrogeflüster abfrühstücken. Die fehlt noch. Wir haben eine Neueröffnung in Erlangen, direkt an der Hauptstraße. Undecided Bar heißt die Bar und ist ein Ableger der Nürnberger Undecided Bar, dort bekannt als ein moderner Irish Pub. Nun auch hier in Erlangen. Es gibt Cocktails, Longdrinks, es gibt libanesische Tapas, die ich mir habe erklären lassen. Und am Wochenende gibt es richtig Party bis angeblich in die Morgenstunden. Inhaberin Amrita Ramona Schabler ist eine umtriebige Gastronomin. Und während der Umbauphase des neuen Undecided in der Hauptstraße hat sie entdeckt, dass das Café gegenüber das ehemalige Gregory's auch zu haben ist. Und kurzerhand hat sie das mit übernommen und dort eröffnet das Plata o Plomo. So nennt sich das Café direkt gegenüber. Also auch in der Hauptstraße, direkt an der Bushaltestelle Altstadtmarkt gelegen. Dort gibt's internationale Snacks, Burritos aus Mexiko, Kaffee aus Griechenland, also mit griechischen Kaffeespezialitäten in Anlehnung eben an das Vorgängerkonzept von Gregory's. Kleine Süßigkeiten, frisch gepresste Säfte und verschiedenste Fruchtcocktails geöffnet. Tagsüber ist es 21 Uhr und die Undecided Bar ist natürlich eine Sache für die Nachtschwärmer. Also Nightlife abends geöffnet bis in die späte Puppen. Schaut's euch mal an.
Das ist natürlich auch noch ein guter Tipp für, wahrscheinlich auch fürs Wochenende, ja. Aber jetzt kommen wir doch zum Wortwanderer. Du hast da was Schönes rausgesucht. Und ich bin gespannt.
Furchtbar, furchtbar aktuell. Furchtbar aktuell, aber ihr kennt das alle und wir haben das immer so nebenher gesagt. Immer so ein schönes, geflügeltes Wort. Kleine Brötchen backen. Da muss jemand erstmal kleine Brötchen backen.
So, Dominik, genau. die Frage.
Genau. Lieber Dominik, woher kommt diese Redewendung?
Jetzt und bin ich gespannt.
Warum gebrauchen wir sie heute?
Woher die Redewendung kommt, habe ich keine Ahnung.
Ja.
Aber
bedeutet?
Die Bedeutung dahinter ist erstmal klein anfangen, bevor man groß hinaus will.
Ja, richtig. Also ich kläre es mal auf, weil es wirklich komplex ist und furchtbar aktuell ist. Das kommt aus der Zeit vor etwa 400 bis 500 Jahren ist diese Redewendung schon entstanden. Und auch damals gab es durchaus Zeiten von Inflation und zwar auch durchaus krasser Inflation. Und wenn die Preise so steigen, dann gab es zwei Lebensmittel, bei denen die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, wo es Unruhe im Volk gab. Das eine war Bier und das andere war Brot. Diese beiden Preise sollten tunlichst nicht steigen, wenn der König Ruhe haben wollte. Also wurden die Preise für Brot festgelegt. Staatlich verordnet, ein Brot darf nicht mehr als so und so viel kosten. Der Erfolg war, auch in Zeiten wie heute, daher die Aktualität, die Produktionspreise stiegen auch damals für die Bäcker und was haben sie gemacht? Die Brote wurden einfach immer kleiner, bis aus den Broten auch nur noch Brötchen wurden. Und daher kommt das Sprichwort erstmal kleine Brötchen backen. Hat was zu tun mit der Inflation und den festgelegten Preisen dafür.
Ja,
so viel dazu ist nicht schön. Dominik, aber die Frage kann ich jetzt natürlich mir nicht sparen. Werden bei euch auch die Brötchen kleiner?
Nein, aber die Preise sind höher geworden, leider.
Okay, wunderbar. Also, dann wollen wir mal hoffen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch ein paar mehr positive Nachrichten nach draußen senden können. Wir bedanken uns heute ganz, ganz herzlich, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch wirklich ins Detail zu gehen, was die aktuelle Situation betrifft. Und ich bin immer ein Freund, positiv in die Zukunft zu gucken. Lasst uns da ja gemeinsam agieren. Und ich finde es schön, wie du auch dein Engagement gegenüber deinen Mitarbeitern in den Jahren immer wieder an ganz weiter oberster Stelle positionierst. Dominik, wie gesagt, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Till, auch nochmal an dich, alles Gute da draußen. Wenn die Tonverhältnisse heute mal ein bisschen anders waren, dreht einfach die Lautstärke ein bisschen lauter, dann geht das auch. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der nächsten Ausgabe unserer Erlanger Stadtgeflüster. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine gute Zeit, Till. Du kannst.
Ja, mir bleibt noch zu sagen, schöne Grüße von der Insel. Vielen Dank, Dominik, für das super interessante Gespräch. Und ja, Ulf, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann wieder live im Studio Erlanger Stadtgeflüster, die nächste Folge. Bleibt uns gewogen. Schöne Zeit bis dahin.